Also ich würde mal vom Grundsatz her sagen, ist unsere Liga die dritte Liga. Das ist die, glaube ich, in der wir spielen können, wo wir auch hingehören. Ich habe ja auch gerade gesagt, ich finde die Liga einfach toll. Ne? Sicherlich würde ich schade finden, wenn der VfL Osnabrück da nicht mehr spielt und irgendwann in der zweiten Liga spielt, weil Derbys sind einfach geil. Aber da ist der Anspruch auch ein anderer.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster mit Derby-Stimmung vor dem Spiel des VfL Osnabrück am kommenden Samstag beim SV Meppen dürfen meine Kolleginnen Susanne Vetter und ich, hallo, einen Mann begrüßen, der ein erfolgreicher Unternehmer in Osnabrück ist, ein großer Arbeitgeber in der Stadt, aber trotzdem sein Herz schon vor langer Zeit an den SV Meppen verloren hat und heute uns erklären kann, wieso und warum der Verein in den letzten Jahren wieder zu einem etablierten Drittligisten zumindest geworden ist. Das kann man ja sagen. Wir begrüßen Andreas Krämer bei uns. Hallo.
Ja, moin.
Und weil wir natürlich auch vom VfL Osnabrück sowas wie einen Gegenpart brauchen, freuen wir uns, dass der neu gewählte Präsident, mittlerweile nicht mehr ganz so neu, zu uns gekommen ist, Holger Elixmann am Mikrofon. Hallo, moin.
Ja, am 100. Tag heute übrigens, hallo.
Ja, oh, perfekt. Wunderbar. Wie fällt die 100-Tage-Bilanz aus?
Ja, bisher durchaus positiv. Also klappt ja alles ganz gut. Ich meine, abgesehen jetzt vom ausgefallenen Spiel, aber sportliche Entwicklung ist ohne weiteres positiv zu bezeichnen. Also bisher macht es eine Menge Spaß. Da werden sicherlich nochmal spannende Herausforderungen kommen, aber aktuell alles top.
Andreas, wir können auch nochmal Grüße ausrichten von meiner Seite. Und zwar darf ich von jemandem grüßen, der jetzt gesagt hat, ja, das ist einer, der joggt immer bei mir hinterm Haus vorbei. Ich sehe ihn dann immer rumlaufen, aber nie kommt er rein auf ein Gläschen Wein. Können Sie sich denken, wer das ist?
Nee.
Der ehemalige Trainer Christian Neidhardt, mit dem ich gerade gesprochen habe.
Christian, ja, alles klar, ja.
Das ist ja schon jemand, mit dem ganz viel in den, ja, bis vor 2 Jahren und die 7 Jahre davor ein gemeinsamer Weg beschritten worden ist beim SV Meppen, oder?
Auch ein sehr erfolgreicher Weg, ne? Es war schon eine tolle Zeit mit Christian zusammen, ja. Genau. Und man sieht ja in Essen eben auch, dass er auch nicht nur in Meppen was kann, sondern dass er in Essen genauso gut was kann. Also damit auch beweist, dass er ein Top-Trainer ist.
Mhm. Er hat am vergangenen Samstag so ein bisschen dasselbe erlebt wie du. Er saß vorm Fernseher und hat ein Spiel geguckt und war dann nicht ganz so begeistert von den Sachen, die passiert sind. Natürlich ein anderes Spiel, SV Meppen gegen Preußen Münster, ist abgebrochen worden, war auch einen Tag später.
Essen. Nee, Rot-Weiß Essen gegen
was habe ich gesagt? Rot-Weiß Essen, ja. Rot-Weiß Essen gegen Preußen Münster war auch einen Tag später, am Sonntag. Hier Abbruch brauchen wir jetzt gar nicht groß thematisieren. Du hast am Tag vorher geguckt. Warum geguckt und was hast du erlebt?
Ja, geguckt, also die meisten Auswärtsspiele besuche ich nicht. Ne? Man muss das ja auch eben job- und familiengerecht irgendwie hinbekommen. Und zum anderen war ich letzte Woche in der Quarantäne, das kam nochmal erschwerend hinzu. Ja, hab's vom Fernseher gesehen, ja, und die Stimmung war natürlich auf Nullpunkt, ne, nach so einem Spiel. Erstmal haben wir schlecht gespielt, dennoch diese Elfmeterentscheidung, die man sicherlich sehr kritisch beurteilen kann. Ja, und das darf uns an sich nicht passieren, aber es ist passiert.
0-2 beim SC Freiburg 2 verloren. Ich habe das Spiel auch gesehen. Ja, in Rückstand geraten, dann eigentlich echt am Drücker gewesen. Und dann kommt diese Szene. Ball springt auf im Strafraum. Verteidiger von Freiburg will das Ding aus der Drehung wegschlagen. Und euer Mann, Bünning was, glaube ich, ne? Genau. Springt rein und hält sich danach den Kopf. Und ja, dann pfeift der Schiedsrichter erst Elfmeter und nimmt ihn wieder zurück. Hat man ja auch schon so längere Zeit nicht mehr gesehen, ne?
Also ich weiß auch nicht, was... also man hat ja ein paar Mal dann in der Wiederholung versucht das zu erkennen, hat er ihn berührt oder hat er es nicht berührt. Und ehrlicherweise bin ich da auch nicht so regelfest, dass ich sagen kann, muss er ihn wirklich berührt haben, um zu pfeifen? Anscheinend ja schon, weil er hat ja nach der Diskussion mit dem Linienrichter gesagt, nee, anscheinend nicht. Und ich glaube, der Lars ist auch etwas zu schnell wieder aufgestanden, sodass vielleicht dann auch der Linienrichter sagt, so, der kann ihn nicht getroffen haben, weil wenn er ihn jetzt in der Höhe mit dem Fuß am Kopf getroffen hätte, dann wäre er noch ein bisschen liegen geblieben, ne? Also eine ganz schwierige Situation. Mein Empfinden nach war es ein klarer Elfer, aber der Schiedsrichter hat es nun mal ein bisschen anders gesehen. Mhm. Oder ist gespannt.
Es war wohl ein bisschen so, dass das Headset von den Jungs auch noch ausgefallen ist vorher, ne? Die konnten dann nicht miteinander kommunizieren, also der Schiedsrichter mit dem Linienrichter. Und ich habe es dann so interpretiert vom Gucken, dass der Linienrichter ihm dann tatsächlich gesagt hat, pass auf, es war nur gefährliches Spiel. Und dann ist es der indirekte Freistoß und halt kein Treffer. Wobei es natürlich, also ich ein paar Mal nochmal angeguckt, jetzt in der Zeitlupe vorhin auch, so ganz klar kann man es auch nicht sehen. Ne?
Also man kann es nicht erkennen, oder?
Ja, nee, also so habe ich es, ich kann es nicht sicher sagen, ob ihn berührt oder nicht.
Aber dann ist ja spannend, wie will der Linienrichter aus der Position, was, und das war ja genau auf Ebene oder auf Höhe des Tores, wie will er das von der gegenüberliegenden Seite gesehen haben, aber so what? So ist Fußball.
So sieht's aus. Susanne, Andreas ist voll dabei, ne?
Auf jeden Fall. Man merkt schon, fiebert voll mit, geht voll mit. Ja, die Entwicklung beim SV Meppen ist im Moment so ein bisschen in 2022 in Stocken geraten. Nach der ganz tollen Hinrunde gab es jetzt aus den letzten 7 Spielen 4 Niederlagen, 2 Unentschieden, den einen Auswärtssieg in Verl. Ja, wie sieht's da, was ist da los, Andreas? Erzähl mal.
Also wenn ich das beantworten könnte, was da los ist, ne, dann müsste ich wahrscheinlich noch viel näher an der Mannschaft dran sein und vielleicht auch in meiner Jugend mal auf anderem Niveau hätte Fußball spielen müssen. Aber ich wollte vielleicht, bevor ich das beantworte, Susanne, ein Thema noch zu Benni sagen. Du hast jetzt ja gerade gesagt, ja, Osnabrücker Unternehmer und so weiter. Also es hat ja auch einen Grund, warum ich...
Da wollten wir auch drauf kommen, aber sag gerne.
Genau, weil ich in dieser Stadt, in dieser wunderschönen Stadt geboren worden bin und also quasi... mit meiner Mutter mich den SV Meppen aufgesogen habe. Sonst wird es wahrscheinlich, ich meine, ich bin seit mit ein paar Unterbrechungen, ich bin mit 17 in die Lehre gekommen nach Osnabrück, also bin ich seit 35 Jahren jetzt hier. Sonst wäre mein Herz sicherlich woanders hingeschlagen, aber das ist einfach die Basis, wo das herkommt. Mhm. Und Susanne, um deine Frage vielleicht zu beantworten, ehrlicherweise läuft es in der Rückrunde nicht gut, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt gar nicht mal, weil aus der sicherlich sehr, sehr guten Hinrunde sich jetzt die Ziele neu modelliert haben. Wir gesagt haben, jetzt wollen wir aber unbedingt um den Aufstieg spielen. Das ist gar nicht die Idee. Wir sind froh, wenn wir die 45 Punkte auf dem Konto haben, weil dann wissen wir, dass wir nicht mehr absteigen können.
Und die sind ja gar nicht so fern.
So, die sind nicht so fern, genau. Aber sicherlich ist das ärgerlich, wenn du irgendwie denn doch oben hättest, vielleicht eine kleine Rolle mitspielen können. Und wenn es nur ist, die anderen ein bisschen zu ärgern. Wir wissen alle, wenn du Platz 4 erreichst, dann bist du schon mal qualifiziert für den nächsten DFB-Pokal, was ja auch für einen Verein wie für uns sehr interessant ist, auch von auf der finanziellen Seite gesehen. Ja, aber beantworten kann ich euch das nicht. Und ich finde es auch zu einfach, wenn Leute sagen, ja, ihr habt auch in der Hinserie weit über eurem Niveau gespielt. Mhm. Also sehe ich anders.
Ja, okay.
Ja, also dafür, was habe ich die Tage gesagt? Ja, dann führe ich das Unternehmen auch seit 23 Jahren über dem Niveau. Ne? Also das kann nicht nur alles Glück und Zufall in einer, dass ich mal eine gute Serie habe, ja, aber ich kann nicht eine gesamte Hinserie weit über meinem Niveau spielen, das glaube ich einfach nicht.
Mhm. Aber kannst du denn ein bisschen trotzdem die Gründe nennen, warum es gerade ein bisschen in Stottern gegangen ist? Liegt es eher an der Offensivleistung oder?
Ja gut, ich meine, wenn du in die Tabelle guckst, siehst du ja schon, woran es liegt, dass wir einfach zu viele Gegentore kriegen, ne? Und sicherlich auch nicht genügend Tore schießen, also das ist vorne wie hinten. Jetzt kann man sagen, jetzt war der eine oder andere verletzt, ne? Aber das sind für mich keine Gründe, woran es wirklich liegt. Und ich finde, was so ein bisschen, das ist so eher das, was ich so von außen betrachte, auch jetzt gegen Freiburg das Spiel, ich finde, mir hat so ein bisschen die Galligkeit gefehlt, ne? So das Spiel, du hast es vorhin gesagt, nach dem 1-0 sind wir ganz gut zurückgekommen oder nach dem Gegentor. Aber dann diese Galligkeit, diese Geilheit zu haben, das unbedingt drehen zu wollen, das ist das, finde ich, was uns so ein Stück weit fehlt zurzeit.
Hm. Holger, beim VfL ist das so gerade wieder etwas zurückgekommen. Ne? Der VfL ist super in die Rückrunde gestartet, ist ins Jahr 2022, ist bis dahin noch unbesiegt, hat 13 Punkte aus 7 Spielen. Du beobachtest es ja auch, du bist regelmäßig im Stadion am Mikrofon dabei.
Das stimmt, jetzt gegen Meppen übrigens auch, da bin ich dann nicht im VIP-Raum, sondern mache den Lauschangriff, da fällt jemand aus, ansonsten hätte ich es anders gemacht, auswärts bin ich meistens nicht unbedingt am Mikro, aber bei Heimspielen nach wie vor und da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Ja, das Jahr 22 lässt sich grundsätzlich ganz gut an, keine Frage, wenn man aber so mit dem einen oder anderen spricht und natürlich aus dem Bekanntenkreis sind es ja viele, die auch beim VfL mitfiebern, dann sagen die, ihr habt in den letzten beiden Spielen 4 Punkte liegen lassen und ich widerspreche dann immer ein Stück weit, aber wir sind uns da nicht ganz einig. Also Türkgücü, keine Frage, sind 2 Punkte einfach verloren gegangen, die eigentlich nicht hätten verloren gehen sollen. Das ist ganz eindeutig so. Da solltest du ruhig einen Dreier mitnehmen. Bei Viktoria Köln habe ich das anders gesehen und zwar direkt nach der Partie auch schon. Die haben in meinen Augen, also gut, der VfL hat eine durchschnittliche Leistung gemacht, aber keine schlechte Leistung in meinen Augen. Viktoria Köln hat mir unheimlich gut gefallen. Die haben jetzt alle Leute an Bord und es ist kein Wunder, die haben jetzt in Saarbrücken gewonnen. Das hat mich eigentlich wenig überrascht. Ich glaube, die werden noch manchen Punkt sammeln, die sie zunächst nicht sammeln konnten, jetzt wo sie die ganze Truppe haben. Eine richtig gut zusammengestellte Truppe. Übrigens auch eine sehr angenehme Auswärtsfahrt nach Köln. Da wird man dann doch sehr gut behandelt. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also von daher, den Punkt, da würde ich sagen, geht völlig in Ordnung an dieser Stelle. Türkgücü ist natürlich ärgerlich. 2 Punkte mehr auf der Habenseite, dann sieht die Tabelle immer gleich ein bisschen anders aus. Und wir hätten ja gesehen, wie es gegen Braunschweig die Konstellation gewesen wäre. Da musst du ja schon fast gewinnen, um zumindest die nicht enteilen zu lassen.
Mhm. Das Spiel gegen Braunschweig ausgefallen. Warst du denn schon auf dem Weg ins Stadion, oder?
Nein, das war ja morgens relativ frühzeitig und es klappt ganz gut in den Gremien, dass man da dann doch informiert wird, dass das nicht möglich ist. Man muss es ja eigentlich fast absehen. Also es hat ja nun, wenn es mehrere Tage stürmt in Folge und dann direkt am Vortag stürmt, dann muss man natürlich damit rechnen, dass dann gewisse Dinge an so einem altehrwürdigen Stadion sich doch schon mal lösen.
Mhm. Aber das würde ich auch sagen, was Holger gesagt hat. Wenn ich mich zum Beispiel gerade an das Spiel gegen 1860 erinnere. Ne, das war ja das vorletzte Spiel.
1-1.
Genau.
Zu Hause.
Da würde ich sagen, das Ding kannst du auch gewinnen. Und da war genau das da, was wir erwarten. Aber das Spiel davor gegen Havelse war ein Totalausfall.
0-3, glaube ich, ne?
Ja, ja. Also es war eine Katastrophe. Es war wirklich schlimm, das sehen zu müssen. Ne? Und also nicht ganz so schlimm, aber ähnlich habe ich es jetzt in Freiburg eben auch erlebt. Ne? Und da fragst du dich, so gegen so eine Truppe wie gegen 1860, bist du voll da? Ne, und die zweite Halbzeit, auch das habe ich leider nicht im Stadion verfolgen können, war top von der Stimmung her, von der Leistung her, von der Energie her. Aber das kriegst du ja nicht wieder abgerufen, ne?
Mhm. Das ist natürlich eine schöne Überleitung, denke ich auch. Also Freiburg 2 haben wir ja auch nicht gut gegen ausgesehen zu Hause. Mhm. Und Havelse auch nur 0-0, auch nicht so schönes Spiel. Ich glaube, jetzt am Wochenende sehen wir natürlich was völlig anderes. Da brauchst du dann vorher keinen zu motivieren. Das ist wohl offenbar irgendwie noch so. Man fragt sich, warum ist das so? Aber ich glaube, jetzt bei uns dieses Programm grundsätzlich mit Braunschweig, Meppen und Kaiserslautern, da träumt natürlich jeder Fußballer von, diese Reihenfolge mal machen zu dürfen. Und da muss man dem, glaube ich, auch vorher nicht allzu viel erzählen.
Christian Neid hat gerade gesagt, in seiner Einschätzung zum Spiel, das wird von der ersten Minute an auf jeden Fall ohne großartiges Abtasten voll abgehen. Zu lesen in der NOZ ab übermorgen dann oder ab Mittwoch, um genau zu sein für alle, die zuhören. Wir wollen mal den Menschen Andreas Krämer ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörer. Du hast ja gerade eben schon angesetzt. In Meppen geboren, deswegen liegt dann der Sprung zum SV Meppen nahe. Aber ich habe auch gelesen, du warst bei Union Meppen, also einem anderen Verein in der Stadt, Fußballer, Tischtennisspieler und Tennisspieler.
Genau, also das, aber Fußball, was ich schon gerade gesagt habe, relativ talentfrei. Das habe ich früh erkannt. Dann habe ich Tischtennis gespielt. Das hat auch einigermaßen funktioniert. Da würde ich auch sagen, da habe ich Talent gehabt.
Also Sie können es gerade nicht sehen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, aber Holger Elixmann hat auf sich gedeutet und genickt. Da ist ähnliches Potenzial fußballerisch vorhanden.
Rechter Verteidiger in Orbeck, was willst du erwarten?
Aber ist ja wie schon mal ein guter Name, Orbeck, oder?
Ja. Ehrlicher Verein auch.
Genau, und dann bin ich irgendwann zum Tennis gewechselt, genau. Ja.
Und wie war die erste Berührung mit dem großen SV Meppen?
Also ganz ehrlich, die erste Berührung kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann aber dir sagen, dass ich mein erstes Geld beim SV Meppen verdient habe. Und früher war ja das noch ein Allzweckstadion, damals auch Hinburgstadion. So habe ich das damals kennengelernt. Und da gab es auch diese Aschebahn. Und da ist Bier verkauft worden, das habe ich natürlich als Kind nicht genutzt, aber man konnte Pfandflaschen einsammeln, dort am Kiosk wieder abgeben. Und da kann ich mich gut erinnern, dass ich dann teilweise beim Spiel, wenn es mir dann, glaube ich, langweilig wurde oder so, dann habe ich damit angefangen. Ich glaube aber, das meiste Geld habe ich auch wieder in Süßigkeiten umgesetzt im Stadion. Aber das waren meine ersten Berührungspunkte beim SV, ja.
Was gab es da pro Flasche?
Du, ich weiß gar nicht, kann das sein, so 5 Pfennig oder 10 Pfennig, irgendwie ja. Sowas in dieser Größenordnung, ja.
Aber es waren die ersten Kenntnisse des volkswirtschaftlichen Kreislaufs, ne? Also wo das Geld herkommt, dann geht es auch wieder schön dahin.
Genau.
Ist aber dann noch ein Sprung von dem Erlebnis als Kind zum erfolgreichen Unternehmer. Erzähl ruhig mal ein bisschen, wie du in diese Telekommunikationsbranche, kann man ja im weitesten Sinne sagen, reingekommen bist und dort so ein Unternehmen aufgebaut hast.
Also das hat mich... jetzt muss ich mal rechnen, 1986 hat es mich schon da aus der Brücke gezogen, also bin ich hier in die Lehre gegangen, habe damals beim Fernmeldeamt noch, was heute die Deutsche Telekom ist, an der Wachsbleiche, hier habe ich damals meine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker gemacht. Das habe ich auch viele Jahre gemacht. Ich war einer der wenigen Leute, die noch hier oberirdischen Fernmeldebau gemacht haben. Also ich bin auf diese Masten geklettert und habe Leitung gezogen und so weiter. Aber dann hat man irgendwann uns gesagt, ihr könnt nicht weiterkommen. Dann habe ich in der Abendschule mein Abi nachgemacht. Und wollte an sich Lehrer werden. Also ich wollte auf Lehramt studieren, Mathe, Sport, Physik. Und da war ich auch mittendrin. Das ist dieser NAK-Kurs. Das wird in Osnabrück angeboten über die, nicht über die Fachhochschule, sondern hier übers wie heißt das nochmal, beim Volkshochschule, VHS. Jetzt habe ich es. Mein Gott, schwierig.
Ach, da oben. Genau.
Und da habe ich das gemacht und dann habe ich irgendwann mal eine Stellenanzeige gesehen von NT Plus damals. Ne? Oder damals war es noch Nintemann Telekom. Hatten der Bene Nintemann und der Jan Nintemann gegründet. Und da haben die mich, aus welchen Gründen auch immer, habe ich mich da beworben, haben mich auch genommen. Und dann bin ich aber aus der technischen Seite rausgekommen, bin da in den Vertrieb gegangen, habe da Marketing gemacht. Dann ist ein damaliger Chef von mir nach Düsseldorf gegangen. Dann bin ich mit dem nach Düsseldorf gegangen. Und dann entwickelt sich die, so eine Idee, so Callcenter-Dienst für kleine mittelständische Unternehmen anzubieten. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann war meine Frau derzeit, oder damals war es noch meine Freundin, bei der IHK. Und die haben so Seniorenberater gehabt. Da habe ich dann mal die ersten Gespräche geführt, dann zur Bank. Und dann der Vater vom Freund von mir hier aus Osnabrück, der war auch früher lange beim VfL, das war Familie Schütter, der hat mich dann beraten. Ja, und so bin ich in die Selbstständigkeit gekommen und bin dann am 1.7.1999 hier in Osnabrück, sind wir zu zweit angefangen und haben so die Firma aufgebaut.
Mhm. Zu zweit, 2008 habe ich mal gelesen, 800 Mitarbeiter. Wie viele sind es mittlerweile?
Also wir sind... Stand heute sind wir 2700 ungefähr und haben 10 Standorte, haben jetzt gerade vor 14 Tagen Standort in Istanbul eröffnet. Jetzt soll im Sommer, wahrscheinlich 1.7. soll noch Athen dazukommen. Also wir internationalisieren das gerade so ein bisschen.
Es gibt eine ganz schöne Anekdote aus meinem Bekanntenkreis. Als ihr nämlich einen eurer ersten Großaufträge hattet, da habt ihr irgendwie gar nicht gewusst, wie ihr das wuppen sollt. Das heißt immer, es ging um Brotschneidemaschinen, aber ich habe jetzt Brotbackautomaten gelesen. Ne?
Genau.
Und da sind einige, die quasi auch aus dem Emsland kommen, hast du dann zusammengetrommelt und hast gefragt, wie sieht's denn aus, wollt ihr nicht noch was machen? Und das ist was durchaus öfter hier noch erzählt worden ist mir, dass die immer ausgeholfen haben. Und es sollte nur für kurze Zeit sein und ging dann aber ein paar Monate, ne?
Das war eine Rückrufaktion für Brotbackautomaten. Und ich bin über einen Kontakt aus Hamburg, bin ich irgendwann auf den Samstag dahin gefahren und dann haben die gesagt, ja, wir haben hier ein Problem und so weiter. Und dann habe ich nur gefragt, ich sage ja, wie viele Leute denn und wie lange? Ja, wissen wir auch nicht irgendwie, wir müssen das jetzt über die DPA raushauen. Weil es hatten sich bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube in Deutschland irgendwie 13 Küchen entzündet durch diesen Brotbackautomaten, aber ist noch keiner zu Schaden gekommen. Die haben gesagt, wir müssen jetzt, bevor man wie rechtlich ein Problem kommt, wir müssen das an die Öffentlichkeit geben. Haben wir dann gemacht so und dann haben wir uns damals gesagt, irgendwie 30 Leute und wir waren zu dritt, zu viert. Sondern haben wir alle Freunde, Bekannte, irgendwie Familie und eben genau die, die du auch meinst, alle angesprochen. Ja, die haben uns dann geholfen, dann haben die eine Einweisung von 10 Minuten gekommen und dann rappelten irgendwann die Telefone. Und dann wurde aus diesen 2 Wochen damals, wurden es glaube ich 5 oder 6 Monate dieser Rückrufaktion. Und das war ehrlicherweise das war an sich schon so ein großer Startschuss, dass es dann noch größer wurde bei uns in der Firma. Mhm.
Holger, wann hast du ihn das erste Mal so wahrgenommen?
Kiekse?
Ja, oder auch Andreas Krämer, wie lange kennt ihr euch?
Ne, wir kennen uns eigentlich gar nicht großartig, eigentlich erst seit kurzer Zeit. Aber Kiekse hatte ich eine sehr positive Erinnerung insofern dran. Wir haben das Masters organisiert, es gab ja mal die Kiekse-Halle, relativ in der Nähe von eurer Firma. Eine Halle, die übrigens ein großes Potenzial in meinen Augen gehabt hätte, leider war es dann vorbei.
Nein, das ist aber die andere Firma, das ist unser Marktbegleiter gewesen, wo die Halle war.
Ehrlich?
Ja.
Ach so.
Das ist von dem Jens Bormann früher die Firma gewesen.
Ja. Mhm. Na gut, habe ich auch immer auch sehr positiv wahrgenommen.
War das der gleiche Name? Das vielleicht nur zur Erklärung?
Nee. Das war früher B&W. Mhm. Und das war Bormann und Wolf, die haben auch ein Callcenter gehabt. Und das war relativ in der Nähe von der Kixel Arena, meinst du?
Ich glaube, ihr redet gerade ein bisschen aneinander. Wobei, es geht schon um die Arena, die Kixel Arena. Aber du meintest in der Nähe, du dachtest, dass sein Unternehmen in der Nähe auch gewesen wäre, ne? Aber... Es ist die Rede von der Halle.
Arena war doch richtig. Die habt ihr
Die Kiste, aber das Unternehmen war nicht von uns in der Nähe.
Nein, da genau gegenüber ist B&W gewesen.
Das meine ich ja gerade.
Okay. Ja, das weiß ich.
Aber die Kiste Arena hat den Namen von deiner Firma getragen.
Ja, genau.
Dann war ich schon auf richtigen.
Die Arena in der Nähe deiner Firma.
Nein.
Ja.
Also in der Nähe, um es nochmal zuzuordnen für alle, die es nicht wissen, das ist in der Nähe von IKEA.
Genau.
Da hinten, wenn man rausfährt, und da haben eine Zeit lang auch die Ballers gespielt. Daraus ist das ja entstanden, das Projekt, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Und
Basketball,
die haben damals einen Standort gebraucht, zweite Liga, als sie damals aufgestiegen sind und daraufhin wurde ein alter Getränkemarkt zu dieser Halle umgebaut.
Mhm. Da war ihr Namensgeber und das war wirklich eine richtig gute Geschichte. Das haben wir ja immer gesucht in Osnabrück, eine wirklich entwicklungsfähige Halle. Aber leider ging es ja dann nicht weiter mit diesen Ballers und dann war es vorbei. Aber da hatten wir natürlich Deswegen habe ich das immer noch Projekt, sehr, ja. Ein tolles Projekt, ja. Und das habe ich immer noch sehr positiv in Erinnerung. Und natürlich gibt es ja etliche, die man kennt, die auch schon mal bei dir und beschäftigt waren. Ich habe
deinen Namen schon ganz oft, was heißt besprochen, aber von gehört. Und zwar, weil das ein sehr guter Freund von uns, Michael Barlach.
Ja.
Genau. Das war immer so die Brücke zu dir.
Ja. Genau. Hm. Ja, wollte ich sagen, in Osnabrück kennt man sich irgendwie zwei, drei Beziehungen immer. Wir haben gerade über Marcel Lorenz gesprochen und so weiter. Also da gibt es immer gemeinsame Bekannte und viele Verbindungen. Genauso geht das natürlich ins Emsland. Da möchte ich an dieser Stelle auch mal was zu sagen. Eine kleine Anekdote in Hasbergen. Da gibt es einen, der ist Günter Schlauf. Das ist also ein ganz überzeugter Meppen-Fan. Das ist wahrscheinlich der überzeugteste Meppen-Fan in ganz Hasbergen. Und in dem Jahr, wo wir nur 17. waren und ihr weiter oben wart, da hat er jeden Morgen mich beim Nah und Frisch abgefangen. Jeden Morgen, ich kam da immer hin, hab da mir ein Brötchen gekauft, jeden Morgen hat er gesagt, Geld, was stehen wir gut und was steht ihr schlecht? Und im Jahr darauf, als das umgekehrt war, ich weiß nicht, da hat er einen anderen Zeitplan gehabt, ich habe den nicht gesehen.
Genau, aber das kenne ich.
Das kenn ich. Ja. 2017, 18, ne? Muss das gewesen sein. Genau. Mit dem 17. Platz abgeschlossen, der VfL Osnabrück. Da seid ihr gerade aufgestiegen in dem Jahr und das erste Spiel, im 9. Spieltag, meine ich, 1-0 gewonnen gegen VfL. Das war doch bestimmt auch was so ein bisschen im Gedächtnis bleibt von den alten Spielen, oder? So der erste Sieg gegen den großen Rivalen.
Du, ehrlicherweise, nein.
Ja?
Also, wenn ich mir die ganzen Ergebnisse, jetzt mache ich das ja auch schon 3 Tage länger, wenn ich mir das alles merken könnte. Es gibt da so Menschen, es gibt da so Menschen, die können das, ne? Aber das kann ich nicht, nein.
Hm. Holger, hat man damals das Stadionheft noch? Weil du hältst jetzt die Radio hoch, 1912?
Nein, das war 2017, was ich hier habe.
Ja.
Aber da habt ihr auch gewonnen. Da habt ihr 1-0 gewonnen.
Ja, das war ja das Spiel, von dem ich gerade
sprach. Du hast aber auch noch ein paar alte Schätzchen dabei, Holger, wie ich das sehe. Ne? Du bist super vorbereitet.
Genau, ich bin nur so ein bisschen in mein Archiv gestiegen heute, habe das ein oder andere gefunden und was ich besonders spannend finde.
Ist das ein VfL-Archiv oder ist es dein privates Archiv?
Mein privates.
Echt?
Mein privates. Also ich habe natürlich nicht alles aufbewahrt, aber was ich ganz viel habe, ist diese Jahre 82, 83. Also das ist schon ein Schätzchen, habe ich jetzt auch erstmal wiedergefunden. Aber hier habe ich einen Bericht gefunden vom 27. November 1989. Da ist der eben angesprochene Christian Neidhardt übrigens. Der musste nach 30 Minuten ausgewechselt werden, weil er nämlich kurz vor der roten Karte stand. Oh. Spielen für den VfL logischerweise. Ergebnis war allerdings 3-1 für den SV Meppen. Überschrift VfL mit Herz, aber ohne Hirn. Das wollen wir natürlich jetzt in der Form nicht so sehen. Was mir aber besonders aufgefallen ist, Harald Pistorius und Jürgen Bitter haben damals aus Meppen berichtet. Und die Aussage zum Schiedsrichter finde ich besonders spannend. Schiedsrichter war Hans-Peter Delving, der ein oder andere kann sich an ihn erinnern, aus Osburg, der mit seinem faunhaften Gehabe einige Male die Grenzen zur Lächerlichkeit streifte und ansonsten in einem harten Spiel konsequent leitete. So eine Formulierung, die musst du erstmal finden. Also ich habe herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Das faunhafte Gehabe des Schiedsrichters, der wahrscheinlich den einen oder anderen Elfmeter auch nicht gegeben hat.
Aber konsequent war er.
Konsequent war er in einem harten Spiel. 6 verschiedene gelbe Karten. Und wie gesagt, Neidhardt musste schon nach 30 Minuten die Partie verlassen. Ansonsten hätte er nicht zu Ende spielen können.
Ja, gibt es denn so einen großen Klassiker, an den du immer gerne wieder zurückdenkst?
Ja, das habe ich nämlich heute tatsächlich mal so ein bisschen sortiert, die ganze Angelegenheit. Denn so im Laufe der Jahrzehnte, es hat so viele Spiele gegeben, da bringt man so ein paar Partien zusammen.
Ja, ja.
Aber das habe ich ein bisschen auseinander. Von 93 wollen wir mal nicht sprechen. Ja,
ich wollte gerade sagen, das 1-3 und so, das lassen wir jetzt alles mal weg. Da hast du doch bestimmt noch ein netteres Beispiel.
Viel, viel schönere Beispiele. Und zwar 1998, das berühmte Nebelspiel.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Genau.
Also das war tatsächlich unglaublich. Ich stand ja ganz normal im Block, wie immer. Und ich habe...
Da hat Peter Wollitz auch noch für den VfL gespielt, ne? Der hat doch da auch ein Tor gemacht, oder nicht?
98, nee. Christian Klaassen hat das 1-0 gemacht und Daniel Thun das 2-0.
Ah, okay.
So, da haben wir 2-0 gewonnen, aber ich habe kein Tor gesehen, weil das auf der anderen Seite war und man tatsächlich nur bis zum Mittelkreis konnte.
Ja.
Ein wichtiger Sieg damals, weiß ich wohl noch. Und dann, das hatte ich nämlich ein bisschen durcheinander gebracht. Dann gab es ein spektakuläres Spiel am 20.04.2000. Das war dann 2-2. Damals sind Stadtbusse eingesetzt worden, hier von Seiten der Stadtwerke. Da sind also etliche Stadtbusse nach Meppen gefahren. Ich bin auch mit einem gefahren, 2-2, wie gesagt, Zandi macht's 1-0, 1-1, Hartenberger, die sich dran erinnern können, Hartenberger, hey, aber das nur nebenbei. Das 1-2, Jacek Janiak, Fußballgott, und dann 2-2 macht Fikay für den SV Meppen. Das war dann eine Partie, wo Guido Spork, der ja auch eine Vergangenheit in beiden Vereinen hat, sich auf eine Bande gestellt hat, ein Fußbekleidung hochhielt und dann von einem Ordner von der Bande geprügelt wurde. Das war schon relativ spektakulär, da war richtig was los. Und dann sind wir mit dem Stadtbus zurückgefahren. Ich glaube, gleichzeitig hatte Galatasaray irgendwie UEFA Cup oder sowas gewonnen. Da war hier eine Party in Osnabrück, da war noch richtig Theater. Also es waren schon schöne Zeiten und spektakuläre Spiele, die man da wirklich gegeneinander gemacht hat.
Ja. Mhm. Sehr schön. Andreas, hast du auch eins, an das du dich besonders erinnerst, ein Derby?
Gegen den VfL jetzt? Ich habe so viele Derbys gegen den VfL gesehen. Und ich meine, egal wo, ob das jetzt in Osnabrück war oder in Meppen war. Ich meine, wo ich mich in Osnabrück immer noch gut dran erinnern kann, jetzt gar nicht mal gegen das Spiel, sondern das Ganze drumherum. Ne? Als wir noch jünger waren, sind hier die Leute aus Hamburg, die sind von überall nach Osnabrück gekommen. Und dann ging es abends noch in die Altstadt danach, dann zog man noch um die Häuser. Also das waren immer Riesen-Events. Riesen-Events.
Mhm. 2015 gab es auch ein schönes Spiel, Niedersachsen-Pokalfinale. Hat mich Christian Neidhardt auch gerade im Gespräch nochmal draufgebracht. Beide Mannschaften waren schon qualifiziert für den DFB-Pokal und dann gab es ein Elfmeterschießen und hinterher gab es nicht den Videobeweis, sondern den Fotobeweis. Dawol, der letzte Schütze von euch, schießt an die Latte, Ball springt unten an die Linie und raus. Und es gibt wohl angeblich ein Bild, wie es wohl
von... Wo der Ball hinter der Linie war, ne?
Genau.
Das ist ja nicht gegeben worden, ne?
Wembley 2015,
genau. Genau, es war in Meppen, war das? Mhm. Genau. Und da waren auch genügend Zuschauer, die relativ auf der Linie, jetzt ist natürlich immer die Frage, auf jeden Fall die relativ auf Höhe der Linie gesessen haben, die alle gesagt haben, der war dahinter. Wie kann er den nicht geben, ne? Naja.
Über 10.000 Leute damals, aber auch eins der legendären Spiele. Niedersachsen-Pokal zuletzt, bis auf das Spiel, das jetzt aktuell vorbei ist, eigentlich immer ein gutes Pflaster für den VfL gewesen. 3 Siege seit 2000 und jetzt aber das letzte Spiel zwischen beiden Mannschaften, der 3-2 erfolgt. Hast du den gesehen?
Den habe ich gesehen, ja.
Mhm. Ja. Das war ja von euch ein gutes Spiel, muss man sagen, ne? Wenn man sich,
Doch, das war ein gutes Spiel. Aber ich glaube, von beiden Mannschaften war es ein ganz ansehnliches Spiel, meine ich, ne?
Also wir haben ja nun schon zweimal die Saison gegeneinander gespielt. Einmal haben wir 1-0 gewonnen, dann das andere verloren. Und die hätten auch beide unentschieden ausgehen können. Also ich habe beide Partien komplett auf Augenhöhe gesehen, muss man wirklich sagen. Deswegen ist ja auch kein Wunder, dass der SV Meppen da steht, wo er steht. Also das waren unglaublich ausgeglichene Partien, beide.
Ich meine, muss ja ehrlicherweise sagen, ich meine, wenn wir in der letzten Saison nicht ein bisschen Glück gehabt hätten, also sportlich waren wir abgestiegen, ne? Und sicherlich gibt es dann doch zum Glück einen Fußballgott, ne? Und dass man solchen Mannschaften wie Uerdingen und so weiter, ich meine, was da gelaufen ist, und wir kennen ja noch ein paar Vereine mehr, wie es in der dritten Liga läuft, ne, wo es nur um Kohle geht und mit ausländischen Investoren und so weiter, wo man sich fragen muss, ist das wirklich den Weg, den wir in der dritten Liga beschreiten wollen? Haben wir großes Glück gehabt, ne? Und wir haben es ja gerade schon drüber gesprochen. Jetzt ist sicherlich die erste oder die Hinserie wesentlich besser gelaufen. Aber ich finde vom Grundsatz her, ich meine, ich weiß, dass der VfL da andere Ansprüche hat, aber ich finde, die dritte Liga ist schon ein geiles Produkt geworden. Ich finde auch, was die Kollegen da vom Magenta Sport machen, wie das Produkt vermarktet wird. Ich finde die Kommentatoren auch. Ne? Jetzt will ich nicht über andere Sender reden. Ich finde, das ist wirklich ein...
Könnte man aber.
Ja, genau, könnte man. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ich finde, die so sind zum einen sind die liebenswert. Die sind fachwissend, wie sie übertragen und so weiter. Ich finde, das ist wirklich... Und weil ich jetzt auch in der Regel die Auswärtsspiele über Magenta schauen darf, das machen die top. Mhm. Und auch die Mannschaften. Ne? Ihr habt gerade über das Programm gesprochen, was der VfL, wenn das jetzt nicht ausgefallen wäre, für Mannschaft vor der Brust hat. Du hast gesagt, Braunschweig, dann Meppen, dann Kaiserslautern. Ja, da sagst du, ist ja mega.
Ja, super viele Traditionsvereine, alle auch so ein bisschen auf einem Level, weil halt das Fernsehgeld nicht wie in der Bundesliga dafür sorgt, dass einer irgendwie 20 Mal so viel kriegt wie der Letzte, sondern halt irgendwie alle gleich viel. Das hat dann halt natürlich schon seine Vorteile, ne? Auch wenn man natürlich, wenn man von oben klagt und den DFL-Tarif gewöhnt ist, dann das natürlich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht ganz so geil findet, aber für den internen Wettbewerb in der Liga sieht man ja auch die letzten Jahre, ne? Wie spannend es ist und wie die Leute Bock haben, dabei zu bleiben.
Das stimmt, wobei ich finde schon, wenn du als Zweitligist in die dritte Liga runtergehen musst, das ist brutal. Wenn du irgendwie von 9 Millionen oder um den Dreh Fernsehgelder kommst und musst dann irgendwie mit einer Million klarkommen. Ich meine, heb mal irgendwie 8 Millionen Euro weg. Wie willst du das machen? Ne? Das ist schon schwierig. Das ist schon echt schwierig.
Der SV Meppen hat ja so ein bisschen den umgekehrten Weg hinter sich, ne? Ihr wart, als du eingestiegen bist, 2008 war es, glaube ich, richtig? Mhm. Da wart ihr Fünftligist. Mhm. Was ist denn passiert die letzten 10, 15 Jahre?
Ja, jetzt könnte ich natürlich ganz selbstherrlich sagen, ja, spektakulär geführt der Verein, ne?
Nein,
ich glaube, das ist so ein Mengelage in vielen. Also wenn ich das im Nachhinein gewusst hätte, was da 2008 alles auf mich zugekommen ist, hätte ich das im Leben nicht gemacht. Ne? Weil ich teilweise, und ich glaube, da haben sich auch Mitarbeiter bei uns in der Firma, vor allen Dingen Führungskräfte, große Sorgen gemacht, weil ich teilweise weitaus mehr für den SV gearbeitet habe. Und ich meine, wir machen das im Ehrenamt. Das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie Kohle für bekommen, sondern es ist ein reines Ehrenamt. Aber das ist nur auf Deutsch gesagt scheiße hochgekommen. Der Verein war kurz vor der Insolvenz. Das war mir damals nicht so klar. Aber ich glaube, das haben wir mit viel Fleiß, mit viel Arbeit haben wir das hinbekommen. Wir haben über einen langen, langen Zeitraum es geschafft, uns das Vertrauen der Sponsoren zurückzuarbeiten. Da gibt es auch das ist keine Anekdote, das ist in der letzten Saison gewesen, als es absehbar war, dass wir, dass es nach Abstieg riecht, ne? Da haben wir mit unseren Top 50 oder 60, 70 Sponsoren Gespräche geführt. Die haben alle gesagt, nein, wir bleiben bei den gleichen Geldern, wir wollen, dass ihr wieder hochgeht. Und das spricht von einem Riesenvertrauen in die handelnde Person. Ich glaube, weil wir das über den Zeitraum sehr solide gemacht haben, nicht spinnernd geworden sind, hat sich das am Ende des Tages auch im wirtschaftlichen Erfolg und auch im sportlichen Erfolg gezeigt. Und der Verein, und ich glaube, das dürfen wir auch mit viel Stolz sagen, ist heute einer der wenigen Drittligisten, der keine Schulden hat.
Du hast gerade gesagt, wenn du es gewusst hättest, was auf dich zukommt, dann hättest du es nicht gemacht. Aber was hat dich denn damals überzeugt, es zu tun? Also du hast damals schon in Osnabrück gelebt, hast hier deine Familie, dein Unternehmen und ja, bist aber trotzdem jetzt quasi wieder dann zurück und nicht zurück, aber bis zum SV Meppen, um deine alte Liebe dort sozusagen zu dem Verein wieder zu entdecken.
Genau, die Liebe war aber schon wieder entfacht,
ja.
Nur noch nicht im Amt und Würden. Und zwar habe ich damals, ich glaube, es war 2006. Reinhold Tatamusch müsste auch noch vielen bekannt sein, genau. Der Reinhold war damals auch mit dem Forscher unterwegs und der hatte mich damals überzeugt, dass wir Trikotsponsor werden. So, und das waren wir dann schon, also 2 Jahre, 2008. So, und dann gab es halt die Situation, dann gab es einen Sanierungsbeirat. Das war damals der Dieter Barlage, der heute bei uns im Verwaltungsrat sitzt, und der Matthias Küß, auch Verwaltungsrat. So, und die haben mich damals angesprochen und haben gesagt, sag mal, wir müssen ja irgendwas hier im Verein ändern. Und wer ist denn das überhaupt, der auf der Brust steht? Ja, und so haben die mir das gesagt. Deshalb bin ich auch heute ehrlicherweise, das ist die wahre Geschichte, das bin ich ja nicht Präsident, sondern ich bin Sprecher des Vorstandes, weil 2008 ist, das muss ich mal rechnen, doch, da ist unser Sohn geboren und die Firma und so weiter. Und dann sagten die so, ja, Andreas, geh doch mit uns in den Vorstand und so weiter. Und dann sagten die, ja, dann wirst du Präsident vom SVM. Ich sage, ey Jungs, im Leben nicht. Im Leben nicht. Ich sage, ich weiß schon gar nicht, wie ich das hier zu Hause durchkriegen soll. Ne? Und dann haben wir die Satzung geändert. Dann sage ich, ja, dann wirst du nur Sprecher des Vorstandes. Ich sage, das ist eine Bombe-Idee. Ne? habe ich auch gemacht. Ich habe nur ein Entscheiden. Und das, ich meine, inzwischen hat mir meine Frau verziehen. Aber ich habe einen Kardinalsfehler gemacht. Ich habe sie nie gefragt, als die Wahl auf der Mitgliederversammlung war. Dann stand es irgendwann in der Zeitung und sagte sie, Andreas, was ist denn hier passiert? Ich sage, ja, irgendwie tralala, tralala. Ne? Und das war scheiße. Also das war nicht gut gemacht von mir. Aber das ist der einzige Grund, warum ich heute Sprecher des Vorstandes bin. Ja.
Und ist auch geblieben ja dann.
Ja, seitdem, also ich bin jetzt dem Amt, ich kann jetzt nicht sagen auf 100 Tage genau, aber seit 13 Jahren und 2 Monaten, 3 Monaten treu, ja.
Holger, hat da der VfL mal seine Chance verpasst, da jemanden zu cashen, der da gerade groß geworden ist? Oder wäre die Chance wahrscheinlich gar nicht da gewesen?
Ja, das ist ja im Nachhinein relativ schwer zu sagen, aber du hast ja wunderbar hergeleitet. Ich meine, wenn du irgendwo herkommst, ist es auch richtig, support your local team. Das sagt man immer. Und natürlich ist der SV Meppen im Emsland ein Leuchtturm, wie der VfL Osnabrück ja in der Stadt ist. Das Emsland ist ja auch nicht strukturschwach, das kann man ja überhaupt nicht. Da sind ja wirklich interessante Sponsoren, die ihr dabei habt. Und da wird hier wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Was mich jetzt noch interessieren würde, Tatamusch, da ist mir doch neulich der Sohn irgendwo untergekommen. Wo spielt der?
Der war ja bei uns auch im Jugendleistungszentrum. Und Ted ist letztes Jahr zum BVB, zur zweiten genau. Mannschaft gewechselt.
Da war's. Siehst du, wollte ich sagen, da kam mir doch der Name unter und da wusste man doch gleich, dass die Verbindung zum SV Meppen da irgendwo da war. Nein, also das ist jetzt natürlich klar. Natürlich wünschen wir uns in Osnabrück auch, dass hier auch eine gewisse, natürlich viele deiner Beschäftigten sind Osnabrücker und die wünschen sich natürlich sicherlich auch, dass der VfL da irgendwo ein Stück weit gewürdigt ist, aber dass man doch sein Team unterstützt, wo man herkommt, das ist doch genau das Richtige. Das wünschen wir uns doch eigentlich von allen.
Und ich finde das ja auch, ich meine, ich sehe das immer so, dass diese Rivalität, also auf dem Platz da ist, die auch drumherum ist und so weiter. Ich meine, ich habe so viele Freunde, Familie, ich gehe auch regelmäßig zum VfL, wenn ich mal angesprochen werde oder eingeladen werde und so weiter, kein Problem. Ne? Und wenn sie nicht gerade gegen Meppen spielen, dann stehe ich da auch da und dann kann ich mich auch euphorieren für den VfL. Dann will ich nicht, dass irgendwie Freiburg gewinnt, sondern will ich natürlich, dass der VfL gewinnt. Also kein Problem. Ne? Und man sieht es ja eben jetzt auch bei diesem Thema, was wir jetzt gegen das, gegen das Land Niedersachsen gemacht haben. Das hat ja der Michael Welling federführend auch mit dem, also er hat es federführend gemacht, hat den Ronny Bauer damit ins Boot genommen. Sondern da ziehen wir auch an einem Strang. Ne? Ich meine, da sind wir in der dritten Liga und wir wollen Erfolg, wir wollen, dass unsere Fans im Stadion sein können. Und das ist unser Job. Also von daher, es gibt auch von mir überhaupt gar keine persönlichen Amositäten gegen den VfL. Ich bin damals auch, habe ich einige Male sogar oft mit Manfred Hülsmann habe ich mich getroffen gehabt, wo wir auch so ein paar Themen hinter den Kulissen abgestimmt haben. Also alles in Ordnung.
Aber stand es für dich mal irgendwann im Raum oder war es eine Überlegung, vielleicht auch beim VfL als Sponsor einzusteigen?
Also wir haben mal auch VIP-Karten beim VfL gehabt. Nur das macht mit meinem Engagement in Mappen, das macht einfach
nicht mal davor, oder?
Keinen Sinn. Nein, ich habe immer Karten gehabt, aber aktuell machen wir es nicht, weil wir auch ehrlicherweise das Engagement über die Jahre auch beim SV Mappen stark erhöht hat. Und dann musste natürlich irgendwann Priorität setzen und sagen, so wo machst du das jetzt? Ne?
Natürlich.
Genau. Aber Andreas hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Genau diese Geschichte, die wir neulich gehabt haben im Hinblick auf die Zuschauerbegrenzung, das war ja stilbildend. Das war ja wirklich eine Sache, die wir, glaube ich, so noch nicht unbedingt hatten. Auch die Kollegen in Braunschweig dabei, die ja auch mit einer gewissen Rivalität irgendwo dem VfL verbunden sind, ohne Zweifel. Und an der Stelle, das war eine Top-Zusammenarbeit. Ja, das hat erstklassig funktioniert, auch gerade mit Ronny Maul logischerweise. Also in solchen Dingen, da ist es wichtig, dass man dann den kurzen Draht nimmt und in den Farben getrennt in der Sache vereint oder wie hieß das? Genauso ist es, ich glaube, ihr habt so in der Zeitung auch geschrieben, in der NOZ, das traf es ja genau. Und ich glaube, das war auch ein schöner Erfolg, den wir da gemeinsam erzielt haben.
Oder bei uns auf der Geschäftsstelle, der Daniel Alten. Daniel war 11 Jahre oder 12 Jahre hier, er ist heute unser Geschäftsstellenleiter.
Absolute Rakete, viele Grüße bitte.
Genau, super Typ, ist auch jetzt seit vielen Jahren schon bei uns. Der Ronny Maul hat lange hier gespielt. Ne? Also da gibt es überhaupt gar keine Differenz. Also, ne? Mhm. Alles gut.
Ronny Maul war ich sogar schon mal selber mit ihm auf Fußballplatz gestanden. Letztens war er bei uns noch zu Gast im Podcast, da konnte ich es nicht erzählen. Jetzt kann ich es ja kurz eben machen. Habe ich irgendwie gearbeitet, da hat er bei Eintracht Osnabrück gespielt mit Daniel Thun, so 2010 rum muss das gewesen sein. Ich kam von der Arbeit bei Raspo 2 aufs Feld, lauf irgendeinen an und dann schießt er so einen 40 Meter überragenden Steilpass so in den Lauf von Daniel Thun rein. Und ich denke mir so, hä, was ist das? Erste Kreisklasse, wer ist das? Und guck den an. Ah ja, okay, Ronny Maul, alles klar. Dann habe ich auch keine weiteren Fragen mehr. Da hat man den Ex-Profi gesehen.
Wohl laufen, ne? Ich spiele einmal die Woche mit Ronny unter anderem auch Tennis. Also wir sind so eine Vierer-Kombo und wenn hin und wieder einer ausfällt, bereichert uns auch noch Tommy Reichenberger dazu. Ne? Es ist unfassbar, ne? Was diese Jungs, jetzt sind das auch nicht die Größten gewesen, ne? Aber jeden Ball kriegen die, ne? Wo du auf dem Tennisplatz und sagst, das kann nicht sein. Ne? Also technisch bei Ronny würde ich sagen, am Schläger überschaubar, ne? Aber läuferisch spektakulär. Spektakulär.
Und Tommy beherrscht sowieso jede Ballsportart.
Ja, ne? Ja. Er kann's. Genau.
Ist er.
Ich habe noch einen Punkt auf meinem Zettel, der so ein bisschen beim VfL so ein bisschen vorbelastet ist, würde ich sagen, aber ihr habt es umgesetzt in Mappen. VIP-Tower.
Ja, habe ich jetzt die Tage noch wieder ein paar Zeilen in Freunde gelesen. Also wir haben schon die Thematik, und das muss man auch ein bisschen voneinander trennen, dass die Stadt und der Landkreis, als wir ja relativ spontan aufgestiegen sind, dass sie über 4 Millionen ins Stadion investieren mussten. Da waren auch sicherlich Dinge dabei, die mussten eh gemacht werden, egal in welcher Liga wir geblieben wären. Aber wir müssten an sich jetzt, und die Diskussion haben wir auch gerade politisch, weiterer Ausbau des Stadions, dass wir dass bei uns die Westtribüne, dass die an sich erneuert werden müssen. Wir haben, du sagtest das gerade schon mal, Trainingsgelände ist eine Katastrophe, weil wir so viele Mannschaften haben. Dann wollen wir jetzt auch die Anerkennung fürs Jugendleistungszentrum haben, wo man gewisse Dinge auch erfüllen muss. Das ist schon problematisch. Und so jetzt, ich sag mal, für die Übergangszeit, und wir haben, ist auch einer unserer Sponsoren, Ela Container, und den Günther Albers, den Geschäftsführer, kenne ich ganz gut. Da sind wir dazu gekommen und gesagt, was können wir denn irgendwie machen, weil der VIP-Raum ist so voll, das kannst du keinem mehr zumuten. Und jetzt gar nicht wegen Corona, sondern insgesamt. Und dann haben wir die Idee gehabt, komm, was ist da mit so einem Tower? Haben das mit der Stadt besprochen, gab es auch viel hin und her. Und am Ende des Tages haben wir es genehmigt bekommen und konnten uns mit Ela auf einen vernünftigen Deal einigen. Und es ist das erste Mal, dass man in Meppen aus einem VIP-Bereich ins Stadion gucken kann. Ne? Und das Ding ist ja wirklich scheißend hoch. Ne? Wenn du ganz oben drin bist, das sind irgendwie 12 Meter. Ne? Aber ich finde, und wir haben innerhalb von 4 Wochen haben wir schon, ich glaube, weit über 100 Karten aus dem Tower vermarktet. Das ist für uns, also bis wir dann den großen Wurf im Stadion haben, ist das ein super Wurf.
war gerade ein schöner kleiner
ganz,
Versprecher
ganz, ganz
aus
genau,
dem
das teuer war, das war ein kleiner Versprecher. Das Stadt Tower hast du teuer gesagt.
Ja, schön.
Ja, das ist natürlich, ist das einfach so, das ist überall das Gleiche. Man hat ein relativ großes Interesse bei entsprechenden VIP-Kunden. Du kannst das Interesse nicht bedienen. Und natürlich ist es, das gehört ja so weit dazu, auch erforderlich, dass da entsprechende Kapazitäten geschafft werden. Neulich, als wir in Duisburg waren, da war ich irgendwann in Loge 37. Also ich habe da welche gesucht und da war noch lange nicht zu Ende. Also von daher haben wir natürlich da andere Voraussetzungen und da muss man unterschiedliche Wege gehen, um eben dieses Interesse zu bedienen. Denn letztendlich sind da die Dinge, die für ein Etat wirklich entscheidend sind, die
genau
werden da gemacht.
Und das ist was ganz Wichtiges, Holger, was du sagst, eben was für den Etat einfach wichtig ist. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich mal, und ich habe das jetzt zur Corona-Zeit nicht in dieser Saison, sondern in der Saison davor, habe ich mal die Chance gehabt, dass ich relativ viele Auswärtsspiele gesehen habe, weil am Wochenende, die Kinder hatten kein Tennis, kein Fußball, kein Tralala, also konnte Fatih auch mal ein paar Auswärtsspiele besuchen. Und wenn du nach Ingolstadt kommst, wenn du nach Halle kommst, wenn du nach Zwickau kommst, wenn du was weiß ich wohin kommst, ne, da würde ich sogar sagen, auch beim VfL, ne, wobei ich euren VIP-Bereich wirklich schön finde, ne, aber da sind wir in gewissen Teilen nicht wettbewerbsfähig. Das muss man mal einfach sagen. Ne? Und da sind auch sicherlich, wenn man in diesen Regionen wie Osterrückerland, Emsland, wenn ich auch als Kommune, ne, und da meint man nicht Stadt und Landkreis, wenn ich sage, ich möchte Fußball und dieses Event auf dem Niveau haben, dann kostet das auch Geld. Das ist nun mal so. Und dass die Vereine das immer nur alles selber stemmen können und wenn ich nur einen Teil der Infrastruktur schaffe, ne, und das sind auch die Diskussionen, die wir auch politisch geführt haben. Wir haben gesagt, Freunde, das ist im Emsland schon schwierig, auch das ganze Thema Sponsoren. Wir sind auf einem guten Weg. Aber wenn wir in der Liga drin bleiben wollen und wir sind in der letzten DFB-Auswertung, ich glaube, vom Gesamtetat sind wir auf Platz 17. Ja, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir auch irgendwie mal Platz 17 spielen. Ne? Und jetzt will ich nicht sagen, dass nur Geld Tore schießt, aber Geld hat auch oder spielt schon mit dem Erfolg im Drittliga-Fußball eine nicht unwesentliche Rolle.
Auf Dauer ist es ganz genauso. Also wir sind ja auch nur im Mittelfeld in dieser Richtung. Tatsächlich haben wir da Nachteile gegenüber bestimmten Vereinen. Und du musst schon eine gewisse Zeit tatsächlich dann überperformen, wenn du was ganz Außergewöhnliches erreichen
willst.
Genau. Das ist ja bei uns in der Aufstiegssaison und in der ersten Zweitliga-Saison gelungen, wo wir ja teilweise mit dem geringsten Etat trotzdem deutlich mehr rausgeholt haben. Ja. Das kannst du aber nicht auf Dauer machen und deswegen müssen diese Wettbewerbsnachteile in irgendeiner Form dann auch mal angegangen und beseitigt werden. Wobei ich natürlich dazu sagen möchte, dass wir in Osnabrück, das Stadion hat ja was. Das hat
mega.
Ja, das wird bleiben, da sind wir uns sicher. Aber natürlich muss man immer mal darüber sprechen, wie man da die Struktur verbessert, was da möglich ist in dem Wohngebiet. Ich meine, ein Stadion in so einem Wohngebiet zu haben, ist ja ein Kapital und das ist ja schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Aber natürlich wird es da dann auf Dauer auch Veränderungen geben müssen, die genau diese Dinge bedienen, die wir eben angesprochen haben.
Also ich glaube auch nicht, dass. Also ich würde mir in Meppen nie ein Stadion, sind wir noch ein bisschen, nicht auf weiter Flur, aber wir sind nicht so beengt, wie ihr es in Osnabrück seid. Aber ich würde mir auch kein Stadion wünschen, was jetzt irgendwie direkt an der A31 ist, wo keiner mehr mit dem Fahrrad hinfahren kann und so weiter. Das ist auch scheiße für einen Verein. Ne?
Kann man so deutlich sagen.
Ja, aber in der Struktur kann man bei uns ja auch ein bisschen was machen und in der Struktur kann man bei euch genauso gut noch was machen, wo das Stadion heute ist.
Das ist ja ganz spannend, dass diese Probleme die beiden Vereine ja so ein bisschen einen. Also die Probleme sind gleich. VIP-Kapazität so ein Stück weit ausgeschöpft. Gelände ist vorhin schon gefallen. Andreas, sag ruhig mal, wie es bei euch da aussieht. Gehört euch irgendwas vom Trainingsgelände? Wie viel habt ihr da zur Verfügung? Also unter welchen Bedingungen arbeiten die Profis in Meppen? Das wissen unsere Zuhörer, glaube ich, jetzt zum Großteil.
Also wir haben direkt auf dem Hauptplatz, also wo das Stadion steht, da gibt es noch einen B-Platz und einen Kunstrasenplatz. Und dann haben wir noch einen Nebenplatz, ein Trainingsgelände, da gehst du so 5 Minuten. Ne? Jetzt kann man schon sagen, Winter auch ein bisschen schwierig, weil da sind keine Umkleidekabinen und wenn die dann gehen müssen, etc. pp. Und da haben wir noch so, ich sag mal so, 2,5 zusätzliche Trainingsplätze. Und dann haben wir am Marianum, an einer Schule haben wir noch einen weiteren Platz und der Rest läuft halt über andere Vereine. Und bei uns kommt ja noch hinzu, also jetzt im fußballerischen Bereich, dass wir auch im Frauenfußball auf relativ hohem Niveau spielen. Ne? Und es riecht ja alles danach, als würden wir im Sommer wieder in die erste Bundesliga aufsteigen. Und wenn man sich da mal anguckt, unter welchen Bedingungen die Frauen das Thema abrufen, Alter, ich habe da so einen Respekt vor. Ne? Also das ist so unfassbar, wie das überhaupt geht. Aber trotzdem brauchen die auch Trainingsmöglichkeiten etc. pp. Und da fehlen uns in der heutigen Situation, ich würde mal in der Perspektive auch sagen, mindestens 2 Plätze, weil wir natürlich auch einen hohen Zulauf haben. weil jetzt will ich gar nicht sagen, die sollen nicht in Techling trainieren oder nicht in Bokelo oder nicht in Schwefing, aber der Verein hat halt aus der Stadt einen wirklich hohen Zulauf. Weil die Kinder, die es auch einigermaßen können, die möchten natürlich gerne bei dem Verein in der Region spielen. Das ist beim VfL genau dasselbe.
Hm. Also ich habe hier einen Artikel von vor einigen Monaten ausgedruckt. Wir brauchen perspektivisch infrastrukturelle Maßnahmen, sicherlich auch, um den Anspruch in der dritten Liga gerecht zu werden. Auch bei den Trainingsmöglichkeiten sieht Krämer erhebliches Optimierungspotenzial.
Genau.
Da hätte man jetzt auch die Namen austauschen können. Das gilt
und
für
die
VfL.
Dritte Liga hätte es auch austauschen können.
Für den VfL Osnabrück in gleicher Weise, ne? Holger.
Ja, selbstverständlich. Also wir haben es ja gerade akut wieder gesehen. Nun ist das eine besondere Jahreszeit, das ist auch eine besondere Situation, dass es 30 Liter auf einen Quadratmeter am Wochenende gibt. Wer schon mal Fußball gespielt hat, auch wenn es eben nicht, wie wir beide, oft auf dem Niveau ist, der weiß natürlich, dass es irgendwann für einen Rasen in Mitteleuropa schwierig wird im Winter. Wir können ja nur froh sein, dass wir keinen Frost haben. Also die Situation mit der Rasenheizung, was ja demnächst,
ist alles vorbei,
ja. Also da haben wir ja schon noch Glück, dass es jetzt eben sich eine bestimmte Zeit ist. Aber diese Bedingungen, wir haben doch schon oftmals darüber gesprochen, sind ja seit 20, 30 Jahren Thema. Es tut sich das ein oder andere. Wir können im Moment keine großartigen, wir wissen, dass das ja sehr diskutiert wird aktuell. Wir können im Moment keine großartigen Wasserstandsmeldungen abgeben. Wir sind dann natürlich intensivst mit der Stadt unterwegs. Und wenn es denn soweit ist, und da sind wir ganz zuversichtlich, dass es im nächsten Winter entsprechend bessere Möglichkeiten gibt. Nach wie vor sind wir da sehr zuversichtlich. Dann wird das entsprechend erörtert werden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es eben sehr, sehr tief in den planerischen Aspekten drin. Und wer schon mal, und ich weiß, wovon ich spreche, wer schon mal in der Verwaltung da so ein bisschen genauer war, weiß, welche Herausforderungen sich dann plötzlich mal ergeben, wie es so oft festgestellt haben. Manchmal wundert man sich, was dann immer noch so ist. Aber ich habe es ja selber am eigenen Leib erlebt. Also es ist immer sehr komplex, aber wir müssen da alle einen langen Atem haben. Das müsst ihr, glaube ich, in Meppen ganz genauso wie in Osnabrück. Und dann wird es irgendwann nochmal gut werden.
Wir haben einen Schritt ja schon mal geschafft, dass die Zusage haben wir in der Politik jetzt schon bekommen. Da haben wir letztes Jahr auch sehr intensiv drum gekämpft, dass zum einen der Landkreis Emsland hat uns oder die Stadt ja die Zusage gegeben, wenn ihr baut, wir übernehmen 50% der Kosten. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, den wir dort errungen haben. Und dass man jetzt in den Haushalt für dieses Jahr eine Machbarkeitsstudie aufgenommen hat, um mal zu planen, was würde denn, also wenn wir jetzt erstmal mit dem ersten Bauteil anfangen, das ist die Westtribüne. So, wenn man damit anfängt, dass man erstmal sagt,
die alte Längsseite, ne?
Ja, genau. Mhm. Da ist ja der alte Kern, ist auch 50 Jahre alt, ist sind immer erweitert worden, ne? Und dass man da jetzt erstmal guckt, so was würde das denn überhaupt kosten? Das macht ja auch Sinn, ne? Weil da wird ein kommunaler Haushalt auch stark mit belastet mit einer solchen Baumaßnahme. Und dass wir genau wissen, was würde das denn wirklich kosten, um das auch realisieren zu können. Aber perspektivisch, wenn man allein bei uns auf die Geschäftsstelle geht, wie die da sitzen, das ist, also das würde ich als unter normalen Umständen als Arbeitgeber gar nicht zulassen.
Hm. Aber wenn wir jetzt trotzdem nochmal zum VfL zurückkommen, es gab ja auch da eigentlich schon eine Entscheidung, und zwar die im Oktober, beziehungsweise gab es dann einen Beschluss. Da habe ich ja auch mal was rausgesucht, das stand bei uns in der Zeitung, weil das Projekt als Eilentscheidung durch den Verwaltungsausschuss gegangen ist, braucht es keine Zustimmung des Rates mehr, geht alles glatt, hofft man in der Stadtspitze, dass der VfL den neuen Rasenplatz, da geht es um Schinkelberg, mit Rasenheizung auf dem Schinkelberg Anfang des Jahres 2022 nutzen kann. Jetzt ist Anfang des Jahres 2022 schon. Holger.
Ja, gut, diesen Beschluss gibt es, aber ja. Wir wissen, dass das ja in so ein Gesamtkonzept eingebettet wird. Also wenn der entsprechend, ihr habt es ja selber in der Zeitung geschrieben, es steht heute drin, es ist nicht zu erwarten, dass es in dieser Saison noch dazu kommt. Ja. Also diese Einschätzung teile ich. Aber entscheidend wird einfach sein, dass es im Winter, wenn die Plätze wirklich Herausforderungen haben, dass dann ein Platz mit Rasenheizung zur Verfügung steht. Denn ein Winter ohne Frost, so wie es im Moment ist, Klimawandel hin oder her, ist trotzdem nicht üblich. Also wir haben schon ganz andere Jahre gehabt und die werden auch wieder kommen. Und wenn du dann 3 Wochen nicht trainieren kannst, weil alles zugefroren ist, ist das übel. Das heißt, das wäre natürlich wichtig, dass das im nächsten Winter entsprechend gewährleistet ist.
Und das ist zum Beispiel ganz interessant. In unserem Gesamtkonzept, was wir gebaut haben, war auf, glaube ich, Planungspunkt oder Konzeptpunkt 5 war ein beheizter Trainingsplatz. Ne? Und daran sind wir zerrissen worden. Ne? Daran hat man sich aufgehangen. Ich habe gesagt, das ist auf unserer Wunschliste, ist das ganz hinten. Aber das wäre natürlich, wie du es gerade beschreibst, für Trainingsbedingungen, Winter, wenn alles gefroren ist und so weiter, wäre es ideal. Aber man hat gar nicht mehr die Hauptpunkte im Fokus gehabt. Sagt er, ja, jetzt drehen die völlig durch beim ersten Mal. Jetzt wollen sie noch einen beheizten Trainingsplatz haben und so weiter. Aber man sieht, was der Holger gerade ausführt. wenn du unter professionellen Bedingungen arbeiten willst, brauchst du in der Perspektive sowas?
Ja, genau. Und Susanne hat ja da vollkommen recht. Also diesen Beschluss gibt es ja. Mhm. Der liegt ja vor. Also da ist man sich einig. Es ist ja auch so, dass die Politik in Osnabrück sich da grundsätzlich einig ist. Das ist ja schon mal ganz viel wert. Also da wird man nicht mehr auseinanderdividiert. Das funktioniert. Jetzt geht es um die planerischen Aspekte. Da steckt der Teufel wie immer im Detail. Das ist ohne Zweifel so. Aber man ist da auf einem guten Weg und wir sind da auch, ja, die klassische Sache, wir sind im guten Dialog, im vertrauensvollen Dialog. Das ist natürlich diese typische Phrase, aber das stimmt. Ja, ja. Das ist tatsächlich so, wir wissen, dass die Unterstützung der Stadt da ist und wir wissen auch, dass grundsätzlich auch der Landkreis uns da gewogen ist. Natürlich gibt es auch da entsprechende Kontakte. Also von daher sind wir da auf einem ganz guten Weg. Aber wenn dieser Teufel ausgetrieben ist, dann wissen wir mehr.
Versuchen wir die große Klammer noch drum zu machen. Andreas, Frage vielleicht, wie weit hoch kann es denn überhaupt noch gehen mit dem SV-Meppen? Ist man jetzt schon so an dem Top angekommen oder kann man glorreiche Zweitliga-Zeiten, wie es die schon gab, wieder im Emsland erleben, vielleicht auch in ein paar Jahren?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, die wird mir auch nicht zum ersten Mal gestellt. Also ich würde mal vom Grundsatz her sagen, ist unsere Liga die dritte Liga. Das ist die, glaube ich, in der wir spielen können, wo wir auch hingehören. Ich habe ja auch gerade gesagt, ich finde die Liga einfach toll. Ne? Sicherlich würde ich schade finden, wenn der VfL Osnabrück da nicht mehr spielt und irgendwann in der zweiten Liga spielt, weil Derbys sind einfach geil. Aber da ist der Anspruch auch ein anderer. Aber wir haben ja eingangs drüber gesprochen, die Hinserie lief weit über dem, was wir erwartet haben. Nochmal, wir kamen aus dem sportlichen Abstieg. Ne? Und hatten dann, ich glaube, wir hatten 36 Punkte auf dem Konto. Hatten wir, ne? Genau, als wir in den Winter gegangen sind. Nee, das Halle-Spiel war sogar noch, das war, jetzt muss ich mal eben scharf rechnen.
36, ja, aktuell habt ihr 41 und 5 Punkte.
Wenn das natürlich so weitergegangen wäre, dann kannst du natürlich sagen, oh, das wäre nochmal spannend geworden. Ne? Also von daher, und Holger hat es gerade richtigerweise gesagt, du hast mal eine Situation, dann läuft es auf einmal, ne? Auch wenn du weit über dein Budget spielst, und dann hast du die Chance, hochzugehen. Also, ich kann es damit beantworten. Wenn es passieren sollte, wäre ich der Allerletzte, der nicht die Lizenzunterlagen unterschreibt.
Alles klar. Dann wissen wir, wo wir uns drauf einstellen müssen, Holger, am Samstag. Ne? Beide Spiele, du hast es gerade schon gesagt, alles andere als einfach gewesen für den VfL. Und wir wissen ja auch, wie beide Mannschaften ausgerichtet sind. Ne? Meppen wartet vielleicht erstmal ein bisschen ab, hat dann so im Gegenkonter, echt gute, schnelle Jungs. Das hat zweimal gut funktioniert gegen den VfL. Das wird eine Herausforderung. Noch das Publikum auch im Rücken. 6.000 wohl mindestens, 9.000 hoffentlich, wahrscheinlich vielleicht sogar.
Wird ja am Donnerstag entschieden, ne?
Genau.
Ja, wir hoffen natürlich auf 9.000. Das ist klar. Ich meine, das ist dieser Derby-Charakter, der dann da ist. Aber der Rasen wird nicht besser sein als bei den Trainingsbedingungen. Das heißt, danach braucht er erstmal einige Tage Regeneration. Der wird richtig umgepflügt werden, wie das in der Vergangenheit auch schon der Fall war. Und das wird überwiegend über den Kampf gehen. Das ist so ein klassisches Drittligaspiel, wo eben nicht diese technisch hochstehen. Wir haben ja schon technisch wirklich hervorragende Spiele gesehen. Ich sag mal, gegen Magdeburg und so weiter. Also der VfL ist in der Lage, wirklich einen sehr, sehr gefliegten Ball zu spielen. Aber dieser gefliegte Ball wird sich wahrscheinlich am Wochenende nicht komplett entfalten können. Und da kann man wirklich mit einer klassischen Drittliga-Kampfpartie als Derby entsprechend sich das ansehen. Also nicht unbedingt was für Ästheten, aber doch für Fußballliebhaber mit Sicherheit.
Und vor allem, wenn wir wirklich das Glück haben, wenn 75% der Zuschauer kommen dürfen. Ich meine, wie lange hat es nicht mehr ein Spiel mit so vielen Zuschauern gegeben? Ne? Ich meine, die Leute lächeln ja danach. Man sieht es ja mal, wie schnell die Karten dann wiederum weg sind. Ne? Und ich sehe das genauso. Das wird ein geiles Derby.
Da freuen wir uns auch alle drauf. Hast du noch was auf deiner Liste, Holger? Also haben wir alle historischen Spiele soweit abgehackt?
Oder? Also wenn wir jetzt die ganze Liste durchgehen würden, ihr wollt das ja auf 45 Minuten so ein bisschen begrenzen.
Das sind wir schon drüber.
Also es gibt noch so ein paar Spiele rein theoretisch. Also das eine ist ja noch gar nicht so lange her, 2018, als wir 2-0 gewonnen haben. War übrigens eine außerordentlich spektakuläre Partie, die wir zwar verdient gewonnen haben am Ende, 2-0 gewonnen, das war der Auftakt in diese wirklich wunderbare Aufstiegssaison, da wusste man auch gar nicht, wo man stand.
Aber das war auch glücklich, ne?
Richtig, das war zwar verdient, aber dem Grunde nach war es glücklich. Es ist ein Elfmeter verschossen worden, Handelfmeter.
Genau.
Richtig.
Stimmt.
Dann hatte der Tankulic, der ja nach wie vor entsprechend für euch spielt, hatte eine Chance, das sieht man nur relativ selten. Also Frank Mill 1984 gegen Gladbach, der kann oder beim FC Bayern, kann sich vielleicht dran erinnern. Das war ein Riesending. Ich weiß gar nicht, wie er den nicht reingetan hat. Da träumt er wahrscheinlich heute noch manchmal von. Man hätte da hinten liegen können. Und dann hat man irgendwie.
Dann geht doch auch noch der eine Eckball war doch eigentlich drin und der Schiedsrichter pfeift irgendwie so einen Zweikampf ab, ne?
Auch noch. Ganz genau.
Stimmt,
also das hätte,
das hätte
wirklich erheblich anders ausgehen können, war dann aber, dann wurde man in der zweiten Halbzeit immer stärker und Oahim hat sogar ein Tor geschossen, was auch nicht regelmäßig der Fall war. Und das war dann irgendwie so eine Initialzündung. Ich weiß, dass wir das so aufgenommen haben, dass wir gesagt haben, Mann, was ist denn diese Saison hier möglich? Du gewinnst 2-0 und spielst in der zweiten Halbzeit ganz klar besser. Da warst du in der ersten Halbzeit der Zehnten liegen können. Aber das hat uns dann so ein Stück weit getragen, dieser Sieg in diesem Derby. Und
zweiter Spieltag, meine ich, ne?
Das war der zweite Spieltag. Ja. Das wünsche ich mir natürlich jetzt auch, nach diesen Unentschieden, dass da jetzt nochmal, denn man wird einige Punkte sammeln müssen in den nächsten Wochen, wenn man noch dahin möchte. Und der Weg ist weit, ist nicht einfach. Es sind viele Mannschaften, die ja wirklich ungefähr auf Augenhöhe liegen. Und da wird man reichlich Punkte sammeln müssen. Und da, sorry, müssen wir eigentlich am Wochenende mit anfangen.
Ja, das kann ich aus eurer Sicht total verstehen.
Ja, ne?
Auf der einen Seite muss man sagen, das habe ich jetzt am Wochenende auch wieder gedacht. Ne? Obwohl wir jetzt erst in dieser Serie 5 Punkte jetzt geholt haben. Ne? Oder an sich haben wir 3 Punkte haben wir geholt. Ne? Wenn wir das Halle-Spiel rausrechnen.
Der Sieg in Verl und unentschieden in Mannheim und bei 1860.
Das ist 5, ne?
Zu Hause, Entschuldigung, gegen Mannheim und
genau,
gegen
1860. Punkte, was ja wirklich äußerst bescheiden ist, ne? Aber trotzdem, jetzt reden wir nicht über Aufschieben, aber einfach, um oben noch ein bisschen dran zu bleiben. Deshalb müssten wir schon gewinnen, um noch die Chance zu haben, um dran zu bleiben. Damit es noch ein bisschen spannend wird.
Genau, optimale Voraussetzungen ohne Zweifel.
Ja.
Und das hast du in der dritten Liga ja relativ häufig, dass da irgendwie plötzlich dann so eine Art Schneckenrennen entsteht, wo dann alle mal irgendwann nicht punkten. Ich sag mal, der vorletzte Spieltag, wo alle unentschieden spielen, aber auch alle unentschieden spielen, völlig irre da vorne. Wer da mal ein Liebhaber, der soll sich mal die Ergebnisse 2000 ansehen, 2000 vor dem Aufstieg, wie das dann ein paar Wochen vor dem Aufstieg punktemäßig aussah und wer dann wie viele Punkte nicht geholt hat, völlig irre. War damals eine spektakuläre Situation.
Damals war noch Regionalliga, ne? Also oder Dritte Liga. Genau. Also Drittklassigkeit, aber nicht die Dritte Liga.
Ganz sehr interessante Saison. Aber das führt jetzt zu weit. Nur hat man das eben immer wieder. Und in dieser dritten Liga, die ist so verrückt, die ist so ausgeglichen. Wie gesagt, jetzt eine Mannschaft wie Viktoria Köln, die jetzt plötzlich, dadurch, dass alle da sind, jetzt wieder ein Stückchen stärker wird. Es ist einfach sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Und wer da... Wir können ja auch erst sagen, 4, 5 Spieltage vor Schluss, dann kannst du ungefähr vielleicht absehen, wo es wirklich hingeht oder hingehen kann. Wenn du dann noch in Schlagdistanz bist, ist alles möglich und aber nicht, ist aber halt vorbei.
Guck dir mal so eine Mannschaft wie Würzburg, wo du sagst, die werden in die Regionalliga absteigen. Überleg mal, wo Würzburg herkommt.
Ja, kann gut passieren.
Und guck dir mal die Besetzung an, die haben keine schlechte Truppe.
Genau. Ah, das ist schon krass, ne?
Naja, so schlecht nicht. Ja, du kommst daher,
bin ich aber. Ja, sie haben schon viele Fehler gemacht, ne? Und da ist es natürlich dann auch so, wenn dann die tragende Figur des Vereins, der Hauptsponsor, einfach dann mal so nach dem Ende der Winterpause den Daumen senkt. Das ist ja da ganz klar passiert, ne? Der steigt aus, sagt selber, ey, macht keinen Sinn hier, wir gehen jetzt zurück in die Regionalliga, ist zumindest meine Meinung. Das macht ja auch was mit einem Verein.
Und ich glaube, das ist eben der große Vorteil in so Vereinen wie der VfL oder auch beim SV Meppen, dass es nicht einen Großen gibt, der hier die Musik bestellt und wenn der nicht uns den Hahn zudreht, gucken wir alle doof in die Röhre, sondern es ist relativ breit aufgestellt, dass du eben nicht in dieser Abhängigkeit bist. Klar, wenn du einen Großen hast, der kann auch mal schnell für auch sportlichen Erfolg sorgen, aber wenn der, wir gucken uns das an bei Türkgücü, wir gucken uns das an in Uerding und da gibt es auch noch x Vereine mehr, ja, dann ist auch schnell Feierabend. Und das, ich finde das auch für die Struktur, auch für die Kultur eines Vereins nicht gut.
Ja, bestes Schlusswort eigentlich.
Ja, doch, eine Sache müssen wir noch machen. Ich meine, ihr habt jetzt so viel über Ergebnisse gesprochen und Spiele und Prognosen und hin und her. Jetzt wollen wir natürlich auch einen Tipp haben. Andreas, fängst du an?
2-1.
1-3.
Okay.
Klingt gut.
Und ich muss mich noch beim Holger bedanken, weil ich habe das ehrlich einfach versäumt. Ich habe es anfangs auch gesagt, warum. Also er hat mir wenigstens einen Wimpel vom VfL aus dem Rücken mitgebracht. Aber Holger, ich verspreche dir, spätestens zum Derby überreiche ich dir ein.
Wird nachgereicht.
Genau. Ich freue mich drauf.
Ja, wir freuen uns auch drauf, Benni. Wir sind am Samstag zusammen im Stadion und bei hoffentlich dann auch besserem Wetter.
Wie ist denn die Prognose? Wisst ihr das? Habe ich doch gar nicht geguckt.
Gutes Wetter.
Ja?
Ja, ist trocken.
Ja, wird ja auch mal Zeit jetzt nach dem ganzen Sturmtheater. Ja. Das wäre doch eine gute Sache, schönes Spiel. Ja, wir freuen uns jetzt noch mehr nach dieser Stunde, wo wir einen wilden Ritt gemacht haben. Aber ich glaube, es war interessant, hat auf jeden Fall uns Spaß gemacht. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank draußen fürs Zuhören. Gerne wieder auch in der nächsten Woche, wenn wir dann drüber reden, wie es ausgegangen ist im Brückengeflüster. Abrufbar auf Spotify, Deezer, Google Podcasts und natürlich auf unserer Website auf noz.de. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss. Dankeschön.
Tschüss.